ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich für alle Menschen, die mit Uterus und Eierstöcken geboren wurden. Und wir freuen uns über alle Männer, die interessiert sind an diesem Thema und uns zuhören. Hormongesteuert findet ihr kostenfrei in der App von ARD Sounds. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin bei MDR Aktuell. Die Expertin an meiner Seite wie immer, Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo nach Hamburg.
Hallo liebe Frau Simonsen, ich grüße Sie.
Frau Schaudig, heute ein Thema, da muss ich mal sagen, das habe ich mir so ein bisschen gewünscht, schon seit langer Zeit. Es geht um unsere Augen. Die Wechseljahre betreffen auch das Auge. Die Umstellung des Hormonhaushalts kann sich sehr vielfältig auswirken. Oft klagen die Frauen dann schon mit Mitte 40 über sehr trockene Augen. Was hilft gegen das trockene Auge? Diese Frage stellen wir heute Professor Elisabeth Messmer. Sie ist Augenärztin am Universitätsklinikum München und sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, Diagnose und Therapie des trockenen Auges. Schön, dass Sie heute dabei sein können und dass das geklappt hat. Hallo.
Herzlichen Dank, Frau Simonsen, danke für die Einladung.
Frau Messmer, in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass 2 von 3 Frauen in den Wechseljahren Probleme mit dem trockenen Auge bekommen. Die Zahl hat mich ein bisschen überrascht. Wieso sind das so viele?
Ja, es sind wahrscheinlich 2 Faktoren, die ein häufiges Auftreten des trockenen Auges nach dem 50. Lebensjahr bedingen. Das ist zum einen das Alter, aber natürlich auch die hormonelle Situation. Beide Faktoren sind relativ unabänderbare Risikofaktoren für das trockene Auge. Das Alter führt dazu, dass die Produktionsleistung der Drüsen abnimmt, zum Beispiel der Tränendrüsen, die das wässrige Sekret für das Auge produzieren, aber auch der Maibaumdrüsen, die die ölige Phase des Tränenfilms herstellen. Und außerdem kommt es zu einer leichten altersbedingten Entzündungsreaktion im Augengewebe. Und auch die hormonelle Situation ändert sich. Das führt dazu, dass das trockene Auge bei Frauen um die Zeit der Wechseljahre sehr häufig ist. 2/3 ist allerdings eine sehr hohe Zahl, wahrscheinlich zu hoch. Es gibt Daten aus der Nixdorf-Recall-Studie aus Deutschland, dass das trockene Auge bei einer Bevölkerung zwischen 62. und 91. Lebensjahr in ungefähr einem Drittel auftritt. Frauen sind 2-fach höher betroffen als Männer mit 43%. Aber das zeigt bereits, dass das trockene Auge eine echte Volkskrankheit ist, mit ungefähr 6 bis 7 Millionen betroffenen Frauen in Deutschland.
Wenn wir Trockenheit hören in den Wechseljahren, denken alle Frauen natürlich an den Östrogenmangel. Aber ist es tatsächlich der Östrogenmangel, der das trockene Auge macht?
Ja, wir wissen, dass die Sexualhormone, Östrogene, aber auch Androgene und Progesterone die gesamte Augenoberfläche beeinflussen. Die besteht aus den Tränendrüsen, aus diesen Maibaumdrüsen, die ich bereits erwähnt habe, aus der Hornhaut, der Bindehaut und aus dem Tränenfilm. Und diese Organe haben auch immer Rezeptoren für diese Hormone. Also es ist nicht ein alleiniges Östrogenproblem, sondern es ist deutlich komplexer. Und wir wissen, in den Wechseljahren kommt es einfach zu 3 wesentlichen Veränderungen, zu einem, zumindest so kenne ich das, altersbezogenen Rückgang der Androgene, also der männlichen Geschlechtshormone, die wir ja auch als Frauen produzieren. Aber es kommt auch zu einer Verminderung der Östrogene im Blutkreislauf. Und was nicht so ganz bekannt ist, im Augengewebe wird auch lokal Östrogen produziert und auch diese Östrogenproduktion lokal im Auge oder am Auge ist deutlich vermindert.
Da muss ich gleich mal einmal einhaken, weil der Punkt ist, dass die Androgenproduktion nicht typischerweise mit den Wechseljahren nachlässt. Und das ist aus meiner Sicht so eine gewisse, wie soll ich mal sagen, auch in den sozialen Medien eine Fehlwahrnehmung. Es gibt ganz gute Studien, die klar zeigen, der Testosteronspiegel, der ist am höchsten in unserer Pubertätszeit, also in der Teenagerzeit, sagen wir mal so. Da kriegen dann ja auch junge Mädchen und junge Männer zum Beispiel Pickel. Die sind nämlich androgenabhängig. Dann fällt der Spiegel ziemlich schnell erstmal runter. So. Und bleibt dann aber ab 30, 40 Jahren relativ stabil. Geht schon mit dem Alter weiter runter. Aber es ist nicht so, dass es mit den Androgenspiegel genauso einen Knick gibt wie mit dem Östrogen und dem Progesteron, was dann mit der letzten Regelblutung praktisch weg ist, sondern eigentlich haben wir noch Testosteron. Das wird nur mit der Zeit immer ein bisschen niedriger. Also ein Knick in dem Sinn vom Androgen gibt es eigentlich nicht. Das muss ich so aus frauenärztlicher Sicht sagen. Denn wir beschäftigen uns ja überwiegend mit diesen Hormonen. Und es ist auch, man macht ja das dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Frauen mit der Menopause plötzlich mehr Haarausfall kriegen. Warum? Weil im Verhältnis zu vor der Menopause die Androgene quasi sogar überwiegen können. Das ist sicher individuell extrem unterschiedlich. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, dass das Testosteron mit den Wechseljahren runtergeht.
Na, ulkigerweise klagen ja auch die Frauen dann schon in dieser Perimenopause, wo wir ja eigentlich manchmal sogar sehr viel Östrogen haben, schon über diese trockenen Augen. Gibt es da eine Erklärung dafür?
Ja, es könnte sein, dass einfach der Rückgang der Östrogene im Blutkreislauf einfach nicht allein für die Entstehung oder die Verschlechterung eines trockenen Auges verantwortlich ist, sondern auch eben der Rückgang von den in den Augengeweben produzierten Östrogenen, die wir überhaupt nicht messen können, ist am Krankheitsprozess beteiligt und könnte hier eine Rolle spielen, dass es bereits in der Perimenopause Probleme gibt.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, Frau Simonsen, weil Sie haben ja gerade erwähnt, dass wir gerade in der Perimenopause ja auch mal Phasen haben, wo wir extrem viel Östrogen haben. Also doppelt so viel als im normalen Zyklus. Und jetzt kommt so ein bisschen die Frage, ob dann sogar der vorübergehende Östrogenüberschuss sogar dazu dann einem vorübergehenden relativen Androgendefizit führt. Auch das wäre möglich. Also ich glaube, so ganz genau können wir auch diese Vorgänge nicht entschlüsseln. Und Lisa, wie du schon gesagt hast, ist es halt individuell auch unterschiedlich.
Wir wissen, dass Östrogene zum Beispiel auch proentzündlich sind oder eher proentzündlich sind, also eher eine Entzündung unterstützen. Und wir wissen ja ganz klar, dass das trockene Auge eine entzündliche Erkrankung ist. Da werde ich später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Aber das könnte auch mit ein Grund sein, dass ein Östrogenüberschuss in so einer Situation eher dann zur Pathologie beiträgt.
Östrogene proentzündlich nur im Auge oder generell? Das höre ich gerade zum ersten Mal.
Generell werden die so diskutiert, Androgene als antientzündlich und Östrogene als proentzündlich. Das mag jetzt sehr verallgemeinernd sein, aber das ist eher die Tendenz dieser beiden Hormone.
Und eine Nachfrage zu dem Hormonkarussell habe ich noch. Sie haben auch gesagt, das Progesteron ist am Auge mit beteiligt, aber das haben wir ja nur in der zweiten Zyklushälfte.
Darüber ist auch sehr wenig bekannt, muss man ganz klar sagen. Wir wissen, dass wir Progesteronrezeptoren haben, sowohl im Bereich der Drüsen als auch im Bereich der Lider. Aber welche Rolle Progesteron wirklich spielt, darüber ist ganz wenig bekannt.
Kommen wir mal zu was Konkreterem. Und zwar, wie zeigt sich denn das trockene Auge? Also als erstes würde ich jetzt mal so denken, das Brennen des Auges. Dann vielleicht, man wird schneller, man hat so mehr das Gefühl, schneller müde Augen zu bekommen. Was gibt es denn noch so für Anzeichen für trockenes Auge?
Ach, das trockene Auge kann ganz, ganz viele unterschiedliche Beschwerden machen. Brennen, Jucken, Fremdkörpergefühl, was Sie schon erwähnt haben, müde Augen, rote Augen. Manche klagen auch darüber, dass sie plötzlich ihre Kontaktlinsen nicht mehr so gut vertragen. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Beschwerden.
Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich durch die trockenen Augen am Morgen immer so ein bisschen brauche, bis ich so scharf stellen kann. Kann das auch mit der zusammenhängen oder hat das dann eine andere Ursache?
Nee, die trockenen Augen können auch so ein bisschen Schleiersehen machen, einfach auch Sehschwankungen machen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn dieser ölige Film aus den Maibaumdrüsen nicht so gut produziert wird, wenn die Stabilität des Tränenfilms nicht vorhanden ist.
Und trotzdem tränen manchmal die Augen. Klingt eigentlich eher untypisch, oder? Bei trockenem Auge, dass die Augen laufen.
Ja, aber ist ganz typisch, ist ein ganz typisches Zeichen, das Tränenträufeln. Wenn ein Tränenmangel vorliegt, aber diese öligen Tränen aus den oder der ölige Film aus diesen Maibaumdrüsen nicht produziert wird, dann ist der Tränenfilm instabil, der rollt einfach über den Lidrand und der Tränenfilm verdunstet dann auch schneller. Aber das erklärt, warum manchmal, obwohl eigentlich ein trockenes Auge diagnostiziert wurde, ein Tränenträufeln als Beschwerde vorliegt.
Da darf ich dazwischen fragen, Lisa, auch nochmal von der Entstehung. Also ein trockenes Auge macht ja auch so ein Gefühl, als wäre mir was ins Auge gekommen. Ne? Und ist es nicht so, wenn, also bitte, ich bin jetzt augenophthalmologischer Laie, wenn du das Gefühl hast, mir ist was ins Auge gekommen, dann macht doch das Auge auch mehr Tränenflüssigkeit, um den vermeintlichen Fremdkörper, der da gar nicht ist, rauszuspülen. Ist das der Reflex, der da einsetzt? Kann man das so sagen?
Also ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt Patienten, die haben wirklich hauptsächlich einen Tränenmangel. Dann sind die natürlich gar nicht in der Lage, mehr Tränen zu produzieren, um was rauszuwaschen. Und es gibt aber Patienten, die hauptsächlich eine Oberflächenstörung, hauptsächlich dieses Maibaumdrüsenproblem haben, wo die Oberfläche rau ist. Und da hat man natürlich dann die Möglichkeit, da versucht natürlich das Auge dann reaktiv Tränen zu produzieren. Es wird dann reaktiv vielleicht auch Schleim produziert, wenn keine Tränen vorhanden sind. Ja, aber dieses Fremdkörpergefühl ist ein ganz klassisches Zeichen und ist oft auch ein Zeichen, dass eine Entzündung an der Augenoberfläche vorliegt. Gerade wenn der Augenarzt dann bei der Untersuchung dann mit einem Fluoreszein-Farbstoff auch sehen kann, dass die Oberfläche rau ist. Das ist ein klassisches Entzündungszeichen.
Sie haben jetzt schon vieles angesprochen. Gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück. Sie haben vorhin gesagt, es ist so ein Alterungsprozess des Auges und dann kommt das mit den Hormonen noch dazu. Welche anderen Ursachen kann es denn vielleicht noch geben? Wir wollen ja nicht nur immer alles den Hormonen in die Schuhe schieben. Was könnte denn noch so ein trockenes Auge verursachen?
Ja, es gibt unendlich viele Ursachen für die Entstehung okay. oder aber auch für die Verschlechterung eines trockenen Auges. Viele Ursachen sind einfach nicht zu ändern, wie Alter, Geschlecht, Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, wie die rheumatoide Arthritis oder aber ein Zustand nach Augenoperation. Also wir vergessen oft, dass jede Augenoperation, sei das die Operation des Grauenstars, sei das ein Eingriff an der Hornhaut zur Läserung der Kurzsichtigkeit, letztendlich ein trockenes Auge verursachen kann. Und es gibt andere Ursachen, die man natürlich beeinflussen kann und behandeln kann, wie zum Beispiel Umweltfaktoren, Lifestyle wie PC-Arbeit, Raumluft, auslösende Medikamente kann man ändern, Hauterkrankungen kann man behandeln, wie zum Beispiel die Rosazea, Allergien kann man behandeln, bestimmte Erkrankungen wie die Schilddrüsenerkrankungen kann man einfach auch behandeln und dahin zielt ja auch quasi unsere Beratung, dass wir die Dinge, die man ändern kann, beim Patienten dann auch ändern möchten.
Rosazea kann auch das Auge beeinflussen?
Rosazea ist ja eigentlich eine Hauterkrankung, die macht so Pusteln und Papeln im Gesichtsbereich, aber macht ganz klassischerweise eine Lidrandentzündung, eine Beteiligung dieser Maibaumdrüsen, das ist das Hauptproblem, die oft massiv verstopft sind, die entzündet sind. Es kann zu Gerstenkörnern kommen und eben auch zu einer deutlichen Tränenfilmstörung. Der Tränenfilm bricht zu schnell auf und macht die klassischen Beschwerden eines trockenen Auges. Und das kann man natürlich super behandeln.
Da kommen wir gleich drauf. Wenn jetzt die Frau, sagen wir mal, Mitte, Ende 40 kommt, die ist noch perimenopausal und hat so das Gefühl, was weiß ich, mit den Kontaktlinsen, es funktioniert gar nicht mehr, das Auge brennt, ermüdet schnell, dann gucken Sie sich das an und nach was gucken Sie da?
Also das Allerwichtigste ist erstmal eine gute Anamnese. Man muss erstmal den Patienten kennenlernen. Man muss wissen, wann die Beschwerden auftreten. Man muss wissen, ob der Patient Medikamente einnimmt, ob er irgendwelche zugrunde liegenden Erkrankungen hat. Und dann wird ganz genau die Augenoberfläche untersucht. Dazu braucht man einen Tropfen Fluoreszein, um den Tränenfilm zu sehen, um zu sehen, ob die Oberfläche eine Schädigung hat, um zu sehen, wie stabil der Tränenfilm ist. Man guckt sich die Lidränder an und diese Maibaumdrüsen, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Man guckt, ob diese Maibaumdrüsen durchgängig sind. Man macht einen Test, um zu sehen, wie stark die Tränenproduktion eingeschränkt ist. Und ja, das sind eigentlich die wichtigsten Untersuchungen. Es gibt auch noch Zusatzuntersuchungen, die uns noch mehr Informationen geben. Aber das sind so die Basisuntersuchungen, wo man sehen kann, quasi wo das Hauptproblem liegt und was welches Problem einer Behandlung zugänglich ist.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, was dann für Behandlungen möglich sind. Sie haben gesagt, Medikamente können auch trockenes Auge machen. Sind das bestimmte Medikamente? Blutdruck?
Ja, es gibt so drei, genau, Beta-Blocker zum Beispiel, die man einsetzt in der Behandlung des Bluthochdrucks, aber die man aber auch einsetzt als Augentropfen in der Glaukomtherapie. Also ganz wichtig, auch nicht nur die systemischen Medikamente, auch die lokalen Medikamente, die Augentropfen können ein trockenes Auge verursachen. Dazu gehören Psychopharmaka, die natürlich systemisch verabreicht werden, aber auch Schlafmittel zum Beispiel. Mhm. Und dazu gehören vor allem auch die Antiallergika, die eben auch systemisch, aber auch lokal als Augentropfen ja appliziert werden. Und vielleicht sollte man nicht vergessen, es gibt ein Akne-Medikament, das Isotretinoin, das die Funktion der Malbaumdrüsen massiv beeinflussen kann und häufig auch eine massive Dysfunktion dieser Drüsen dann bewirken kann. Also an die muss man vor allem denken.
Okay, jetzt sitzt diese Frau vor Ihnen und Sie stellen fest, sie produziert generell zu wenig Tränenflüssigkeit. Was dann?
Also die Basistherapie ist immer die gleiche. Es wird zunächst Tränenersatz empfohlen. Das sind meistens hyaluronsäurehaltige Augentropfen, oft mit einem Lipidanteil, um auch diese Fettphase des Tränenfilms zu unterstützen. Und wenn noch eine Störung der Malbaumdrüsen vorliegt, wird eine sogenannte Lidkantenpflege empfohlen. Darüber sprechen wir vielleicht gleich nachher noch. Das ist immer die Basistherapie, aber oft kommen die Patienten und haben natürlich bereits Tränenersatz ausprobiert, haben vielleicht Lidkantenpflege schon gemacht. Und dann geht es natürlich um die Frage, was kann man sonst noch tun? Und ich hatte vorher schon kurz erwähnt, das trockene Auge ist eine entzündliche Erkrankung und die moderne trockene Augentherapie geht auch in diese Richtung, antientzündlich zu behandeln, kurzfristig mit Kortikosteroiden, langfristig mit einer Cyclosporin-A-Therapie, mit einer topischen lokalen Cyclosporin-A-Therapie.
Was ist das? Habe ich noch nie von gehört.
Cyclosporin A ist eigentlich ein Cortisonersatz. Es ist ein Immunmodulatorium, also es moduliert das Immunsystem, wirkt antientzündlich, hat aber nicht die Nachteile, die von Cortisonen am Auge, also Cortison kann ja einen hohen Augendruck machen, kann einen grauen Star verursachen über die Zeit. Das wollen wir alles nicht. Und darum ist das Cyclosporin A eigentlich ein hervorragend geeignetes Medikament, auch für die Langzeittherapie, antientzündliche Langzeittherapie des trockenen Auges.
Aber was sind das? Sind das auch Tropfen oder sind das Tabletten?
Das sind Tropfen, die nimmt man ein- bis zweimal am Tag.
Okay.
Und dann aber mindestens ein halbes Jahr, ja. Besser sogar für ein Jahr. Man kann dann mal versuchen, die natürlich wieder abzusetzen. Aber prinzipiell ist das eine längerfristige Therapie.
Auch bei diesen Hyaluron-Augentropfen gibt es da eine Menge, die man nehmen muss? Also fünfmal am Tag tropfen oder reicht es abends zu tropfen? Oder ist das so ein bisschen, wie die Person es empfindet?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also man kann nicht genau sagen, ob der Patient das jetzt zweimal oder fünfmal braucht. Das ist sehr individuell und von der Schwere der Erkrankung natürlich abhängig. Aber ganz wichtig ist, dass man dem Patienten oder der Patientin immer ein Schema an die Hand gibt, dass regelmäßig getropft wird, dass prophylaktisch, also als Vorsorge getropft wird. Wenn es nämlich dann schon wehtut, dann muss man schon wieder heilen und dann dauert das schon wieder viel, viel länger, bis die Beschwerden besser werden. Also immer prophylaktisch als Vorsorge tropfen. Nach Schema, ganz wichtig.
Und nach Schema heißt dann, sagen Sie, machen Sie es dreimal am Tag oder fünfmal am Tag? Oder?
Genau.
Okay, also genau. In die Handtasche also eigentlich, jemand, der die Augentropfen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach, dass der Patient oder die Patientin auch weiß, es ist eine chronische Erkrankung. Auch der Augenarzt kann diese Erkrankung eigentlich nicht heilen. Wir können es nur besser machen, wir können nur die Lebensqualität im Grunde genommen verbessern. Der Patient, die Patientin muss immer etwas dafür tun, dass ein Wohlgefühl um das Auge vorhanden ist.
Jetzt kommen wir zu diesen Maibaumdrüsen. Da habe ich im Internet auch einiges dazu gelesen, auch wie man die pflegen soll. Welche Rolle spielen die denn? Was machen die im Auge?
Also diese Maibaumdrüsen sind ganz wichtig, weil sie produzieren die äußerste Schicht des Tränenfilms, die ölhaltige Phase des Tränenfilms. Und die sind eben ganz wichtig, damit der Tränenfilm nicht verdunstet, damit der Tränenfilm auch nicht aus dem Auge läuft, also dass der Tränenfilm einfach stabil bleibt. Und das Problem ist, dass diese Maibaumdrüsen ganz häufig verstopfen, dass das Sekret verdickt ist. Und diese Maibaumdrüsen, die haben eigentlich eine Betriebstemperatur von um die 30 Grad. Also die wollen Wärme, um gut zu funktionieren. Und Sie haben wahrscheinlich gelesen, dass in dieser Lidkernpflege heiße Kompressen gemacht werden sollen und eine Lidkernmassage gemacht werden sollen. Und das ist eben ganz wichtig. Also heiße Kompressen am besten unterstützt von einer Wärmemaske, damit die Kompressen nicht so schnell kalt werden. Und dann anschließend die Massage der Meibomdrüsen zum Lidrand hin, um dieses Sekret, um dieses verflüssigte Sekret dann auszumassieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, Behandlungsschritt bei der Meibomdrüsendysfunktion.
Und da kann man auch.
Und das zweimal am Tag.
Okay. Zweimal am Tag? Okay.
Ja.
Oh, da also, hat man was vor sich.
Hat man was? Ja, aber wenn man das gut macht, dann dauert es höchstens 5 Minuten. Ah, also man kann das wirklich sehr effizient machen.
Ja, und soll man sich auch lieber vorher mal ein Video angucken, damit man da nicht auf dem Auge rumdrückt wie verrückt?
Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen intuitiv, dass man sich nicht wehtut. Okay. Man sollte natürlich fühlen, dass was passiert, aber man darf sich natürlich nicht wehtun. Also ich glaube, das macht man intuitiv richtig.
Okay.
Ich empfehle immer dann entweder ein Wattestäbchen zu nehmen für die Massage oder aber den Finger und dabei das Lid zu schließen, damit man sich nicht wehtut. Also das kriegen die meisten Patienten ganz gut hin.
Und wie ist da Ihre Erfahrung, wenn das Patienten wirklich regelmäßig machen, dass dann bessert sich was?
Ja, also die meisten Patienten empfinden es als sehr angenehm. Und es gibt auch wirklich Studien dazu, die gezeigt haben, wenn das regelmäßig gemacht wird, dass die Meibomdrüsensekretion, die Produktion besser wird, dass die Augenoberfläche besser wird, dass der Tränenfilm besser wird. Also, dass sich wirklich was tut und dass es den Patienten auch besser geht. Das Problem ist meistens die Compliance, also die Mitarbeit, dass das so ein bisschen wahrscheinlich wie das Zähneputzen beim Zahnarzt oder andere Dinge kurz vor dem Zahnarztbesuch ganz intensiv gemacht wird und zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit der Lidkernpflege. Die wird kurz nach dem Arztbesuch und kurz vor dem Augenarztbesuch dann sehr häufig gemacht. Aber es erfordert natürlich doch eine gewisse Mitarbeit, dass das regelmäßig gemacht wird.
Ja, so am Abend kann ich mir das so als Routine gut vorstellen. Also da pflegt man ja auch sein Gesicht, ne? Aber morgens, da hat man ja immer keine Zeit.
Ja, ich sage dem Patienten immer, die sollen das so als Wellness sehen. Und ich bin immer schon ganz glücklich, wenn die sagen, ich mache es morgens rasch, schnell und abends mache ich es aber dann ganz ausführlich. Das ist dann schon mal ganz super.
Und dann habe ich auch gelesen, nicht nur die Augentropfen sind wichtig, sondern nachts soll man auch noch eine Augencreme eigentlich nehmen, eben weil dieses Fett fehlt.
Also ich denke, prinzipiell sind Augentropfen eigentlich die Therapie der Wahl. Und es gibt ja auch Augentropfen mit Fettinhalt, die man dann auch tagsüber gut tropfen kann, die das Auge wenig verschleiern. Bei Salben und bei Gelen ist es einfach so, dass das Sehen ja massiv verschleiert wird, sodass das eher eine Nachtmedikation ist. Und ehrlich gesagt, ich verschreibe Cremes und Gele meistens bei den schwereren trockenen Augen, die auch wirklich eine Oberflächenstörung haben, die eine raue Oberfläche haben, wo wir wirklich heilen müssen. Okay. Also Augentropfen sind eigentlich schon mal ganz gut tagsüber.
Okay, aber da gibt es auch eben Abstufungen beim trockenen Auge. Also die, wo schon die Oberfläche rau ist und da, wo nur ein bisschen eine Störung ist.
Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil Lisa, du hast ja sehr klar gesagt, dass die Meibomdrüsen im Wesentlichen diese Fettfilmschicht oder die Lipidschicht auf dem Tränenfilm machen, damit der nicht verdunstet. Und wenn eben irgendwie die Androgenwirkung an den Meibomdrüsen blockiert wird, dann macht die weniger Fett sozusagen. Und an der Stelle nochmal auch bei Medikamenten, die die Frauen nehmen, das finde ich jetzt nochmal einen wichtigen Punkt. Wir sehen nicht so viele Frauen. Das mit dem trockenen Auge auch in unserer Wechseljahrssprechstunde ist kein dominantes Thema. Manchmal erwähnen die es auch gar nicht, weil die gar keine Idee haben, dass damit zusammenhängt. Manche sagen es aber schon. Und mein erster Schritt ist eigentlich auch zu gucken, wenn die bereits Hormone anwenden, nehmen die zum Schlucken oder nehmen sie sie über die Haut? Und das ist was, glaube ich, ganz wenig Leute auch wissen, dass wenn wir Östrogene schlucken, und es galt insbesondere für diese Pferde-Stutenöstrogene, die es in Deutschland gar nicht mehr gibt, das war das Presomen, dann bewirken die, dass durch das Schlucken in der Leber ein Stoff vermehrt gebildet wird, der die männlichen Hormone wegfängt. Das ist das sexualhormonbindende Globulin. Das heißt, ich nehme Östrogene, dann wird mehr Bindungseiweiß produziert und das bindet das Testosteron, was durchaus da ist, bindet es weg. Und das ist wahrscheinlich auch die Ursache, warum es ja diese eine
ältere Studie gibt an immerhin 25.000 Frauen, wo man gesehen hat, die Frauen, die Hormone nehmen mit Östrogen, haben trockenere Augen als die anderen, was auf den ersten Blick völlig gegen jegliche Intuition ist. Und ich habe mir dann die Studie nochmal sehr genau angeguckt und die haben eben alle diese aus Pferdeurin gewonnenen Östrogene genommen, die diese Bindungseiweiße hochfahren. Und das heißt, es ist kein direkter Effekt des Östrogens gewesen, was damals die Studienautoren geschlossen haben. Die haben gesagt, Östrogene sind schlecht für die Augen, was ja Quatsch ist. Da müssten ja alle jungen Frauen trockene Augen haben. Sondern das war ein indirekter Effekt über das geschluckte Östrogen. Wenn man das Östrogen über die Haut zuführt, also Pflaster, Gel, Spray, hat man diesen Effekt auf die Bindungseiweiße nicht. Das heißt, man lässt das Testosteron in seiner Wirkung in Ruhe und es kann an den Maibaumdrüsen wirken. Das heißt, ich würde schon immer noch mal fragen, nehmen Sie hochdosiert Östrogen und schlucken Sie es? Und wenn das der Fall ist, und es wird ja nach wie vor gemacht, da spricht auch gar nichts gegen, würde ich in dem Fall umstellen auf eine transdermale Therapie über die Haut. Davon geht das trockene Auge vielleicht nicht weg, aber wir nehmen vielleicht eine der Ursachen raus, die das Auge schlechter macht.
Also das wäre so mein gynäkologischer Aspekt.
Ich wollte nur ganz kurz noch mal sagen, wie wichtig ich das finde, was du gerade erwähnt hast, Katrin, dass diese Androgene wirklich ganz wichtig sind an der Augenoberfläche, eben für diese Maibaumdrüsen. Und die werden eigentlich fürs Auge als protektiv, als schützend bezeichnet. Und ich glaube, dein Argument, dass die Östrogene die Androgene wegfangen oder reduzieren, ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil das würde ja erklären, dass die Östrogene selbst eigentlich gar nicht die schlimmen sind, sondern dass einfach ein Androgen, eine Reduktion der Androgene auf irgendwelche Art und Weise das Hauptproblem darstellen.
Ja, genau. Das war auch mein Punkt in dem Fall, ne? Also es kamen ja nicht alle Frauen mit geschluckter Östrogengabe trockene Augen. Aber die das haben, würde ich als allererstes mal sagen, okay, nicht schlucken, sondern lieber kleben, schmieren, sprühen.
Weil wir ja auch drüber gesprochen haben, dass bei den Gestagen-Monopillen, dass es manchmal dazu kommen kann, dass die antiandrogen wirken. Könnte das dann unter so einer Gestagen-Monopille auch diesen Effekt geben?
Ja, theoretisch könnte das, also bei den Gestagen-Monopillen muss man unterscheiden. Das Desogestrel hat eher einen androgenen Effekt. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, jemand, der Androgenmangelsymptome hat, das könnte ein trockenes Auge sein, könnte auch eine Libidominderung sein. Dem würde ich sowieso am liebsten bei den Gestagen-Monopillen das Desogestrel verschreiben. Und das hat noch einen weiteren Effekt. Also erstens wirkt es nicht antiandrogen, sondern hat sogar einen leichten androgenen Effekt und es senkt dieses Bindungseiweiß in der Leber. Das heißt, es wird das Testosteron, was vorhanden ist, wird weniger weggefangen. Davon trennen muss man das Drospirenon. Das hat tatsächlich einen antiandrogenen Effekt. Es steigert auch etwas das SHBG, aber der Effekt ist nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Dennoch denke ich, dass ich jemanden mit einem Hinweisen für einen Androgenmangel eher Desogestrel verschreiben würde. Und ich muss an der Stelle auch sagen, weil ich immer wieder gefragt werde, wie entscheide ich mich denn für die richtige Gestagen-Monopille? Ich frage die Frauen, haben sie ein trockenes Auge? Und wenn die sagen, nee, ist gar nicht mein Problem, dann ist mir es wurscht, dann entscheide ich anders. Aber wenn die mir noch sagen, ich neige zum trockenen Auge, dann würde ich eher Desogestrel verschreiben als die anderen. Das ist jetzt schon sehr speziell, aber so ist es.
Aber unsere Hörerinnen sind ja gut informiert. Und diese Dinogest, die dann manchmal auch gegeben wird, die ja auch für Endometriose zugelassen ist, die ist
ja,
auch
die
antiandrogen.
Wirkt auch antiandrogen, ja. Wobei, man muss jetzt schon sagen, dass der wichtigere Aspekt ist tatsächlich noch die Östrogenkomponente. Und in den Kombinationspillen, wo Ethinylestradiol drin ist, da habe ich noch einen viel stärkeren antiandrogenen Effekt. Deswegen machen die ja auch so eine zauberhaft schöne Haut. Also junge Mädchen, die ganz doll unter Akne leiden, denen gibt man gerne diese Kombipillen. Dann geht nämlich diese Wirkung auf die Akne geht weg. Es könnte theoretisch sein, dass die dann mehr trockene Augen haben. Ich glaube, das ist auch im Einzelfall beschrieben worden. Aber die jungen Frauen haben wiederum so eine gesunde Struktur ihrer Augen. Lisa, das habe ich jetzt auch bei dir gelernt, dass natürlich auch dieses Auge grundsätzlich noch viel besser funktioniert, dass sich das nicht so unbedingt bemerkbar macht. Auch das wäre was, was theoretisch bedacht werden muss, ja.
Wenn wir einmal bei den Hormonen sind, bei Social Media, bei Instagram wird dann auch gerne empfohlen, Augentropfen mit entweder Östrogen oder Testosteron. Frau Messmer, verschreiben Sie sowas? Gibt es sowas überhaupt? Und welchen Effekt hat das? Hat das einen guten Effekt?
Ja, das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird und wo sich Augenarzt und Frauenarzt oft auch gar nicht so einig sind. Was die Östrogene angeht, wissen wir, dass Östrogene prinzipiell eine Entzündung an der Augenoberfläche fördern. Und Katrin hatte schon die Studie erwähnt, dass unter hohem Östrogengehalt Hormonersatztherapie auch die Patientinnen häufiger an einem trockenen Auge leiden. Und es gab auch Studien mit östrogenhaltigen Augentropfen, die nicht sehr überzeugend waren, muss ich dazu sagen. Und das ist eigentlich der Grund, dass ich und dass die meisten Augenärzte keine östrogenhaltigen Augentropfen verschreiben. Aber ich habe immer wieder Patienten, die von der Frauenärztin östrogenhaltige Augentropfen rezeptiert bekommen haben, um einfach, wie sie dann sagen, die gesunde Erhaltung der Schleimhäute zu fördern. Mhm. Da kann sich Katrin vielleicht gleich nochmal dazu äußern. Aber ich denke, androgenhaltige Augentropfen wären einfach am sinnvollsten. Und es gibt auch wissenschaftliche Hinweise dafür. Allerdings haben wir einfach überhaupt kein Präparat zur Verfügung. Wir wissen auch gar nicht, was lokal überhaupt so am Auge ankommen würde, welche Dosierung, welches Androgen wir nehmen sollten. Und systemische Androgene sind einfach schwierig bei Frauen. Und auch dazu kann Katrin vielleicht viel mehr sagen als ich angesichts der. Ich weiß nur die typischen Nebenwirkungen, Stimmveränderungen und Bartwuchs. Dafür möchte ich als Augenarzt natürlich dann nicht verantwortlich sein.
Also Sie sagen, diese Tropfen mit den Androgenen würden vielleicht Sinn machen. Da gibt es noch nicht gute Studien.
Ja.
Aber ich glaube, einige Apotheken bieten das an als Spezialmischung.
Ich muss da vielleicht mal kurz einhaken. Ja, also das östrogenhaltige Augentropfen, da helfen. Dieser Mythos, der wabert seit Jahrzehnten durch die Gegend. Ich probiere ja immer alles aus bei meinen Patienten und ich habe das dann auch ausprobiert. Also das sind dann praktisch Magistralrezepturen, die der Doktor aufschreibt und damit geht die Patientin in die Apotheke und macht das. Meine Erfahrung war, dass es nichts bringt. Dann waren manche von denen auch auf Sesamölbasis. Das macht dann so einen schlierigen Blick. Das hat auch Lisa vorhin schon gesagt. Also meine klinische Erfahrung war einfach, das bringt nichts. Dann habe ich dann frustriert aufgehört. Und dann habe ich eben auch von Studien gelesen und gehört, dass diese Androgenwirkung wichtig ist. Wir haben ja dieses Intrinsa-Pflaster mal gehabt, vor 15 Jahren noch. Also das war ein Testosteron-Pflaster für Frauen, zugelassen zur Behandlung von Libido-Störungen in einer Dosis, dass man in den oberen Normbereich von Frauen kam. Also nicht zu viel. Und das ist das, Lisa, was du meinst mit vermehrten Haarwuchs, Haarausfall, tiefe Stimme. Also das ist, wenn man das Testosteron so dosiert, wie es Männer nehmen. Ne? Aber in dieser niedrigen Dosis war das ganz okay. Es hat auch tatsächlich gebracht was für die Libido. Und wir haben dann auch bei einzelnen Patienten gesehen, aha, es bringt auch was für das trockene Auge. Ein Kollege aus England hat es dann tatsächlich auch mal untersucht, aber eine kleine Studie und hat gesehen, aha, die Frauen, die dieses Pflaster nehmen, das Auge ist besser. Nun würde ich aber niemals wegen eines trockenen Auges langfristig Frauen systemisch Testosteron geben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wir haben auch für systemisches Testosteron kein für Frauen zugelassenes Präparat mehr. Dieses Pflaster ist damals vom Markt genommen worden, aber mehr aus regulatorischen Gründen. Und es gibt in England jetzt viele Jahre kein Testosteronpräparat für Frauen weltweit. Jetzt gibt es wieder eins in Australien und eins in England und wir hoffen, dass wir auch in Deutschland wieder eins kriegen. Wir behandeln einzelne Frauen durchaus mit Testosteron. Da haben wir auch schon eine ganze Podcast-Folge zu gemacht. Und zwar mit der Indikation sexuelle Störung. Und da funktioniert es auch. Nun würde ich aber nochmal nur wegen des trockenen Auges nicht systemisch das geben. Das ist ja eine Langzeittherapie. Da wissen wir gar nicht, was produzieren wir da eigentlich. Mhm. Und die Idee, dass man die quasi durch eine lokale Testosterongabe quasi die Maibohmdrüsen wieder nach vorne bringt und dass die wieder mehr Lipid, also mehr Fett machen, ist eigentlich eine ziemlich, ja, eigentlich nachvollziehbare Idee. Nur die Frage ist, wie bringen wir das Testosteron in einer nicht auf den ganzen Körper wirksamen Dosis an die Maibaumdrüse dran? Wir haben uns dann so überlegt, ist auch eine Krücke, wenn ich ehrlich bin, vielleicht Creme, die testosteronhaltig ist, aufs Oberlid. Man muss dann auch noch wissen, Testosteron muss in Lipiden gelöst sein, sonst kommt es nicht an. Ich finde die Idee mit den Augentropfen auch ganz gut, wobei, Lisa, meine Frage an dich, wenn ich jetzt Testo ins Auge reintropfe, kommt es denn dann genügend in die maibohmschen Drüsen? Das wissen wir alles nicht. Es gibt ein paar Studien, habe ich jetzt gefunden, in den letzten Jahren mit Testosteronanwendung am Auge in unterschiedlichen Anwendungsformen. Also die haben zum Teil Salben genommen, Tropfen, und haben eigentlich durchweg gezeigt, es bringt ein bisschen was. Also es gibt eine Apotheke in Hamburg, denen kann man eine Spezialrezeptur schicken. Da sagen die einem auch, was man da draufschreiben muss. Aber so richtig gut belegt ist es eben nicht, sodass wir da uns schon ein bisschen im experimentellen Bereich bewegen, was wir Ärzte ja nur so mittelgerne tun, oder?
Ja, also die Evidenz ist wirklich schlecht, muss man dazu sagen. Und das Hauptproblem ist, dass wir gar nicht wissen, wie viel Prozent wir zum Beispiel brauchen, welche Formulierung wir brauchen, dass es ankommt. Und ich glaube, diese Wirkung zum Beispiel von östrogenhaltigen Augentropfen oder auch von androgenhaltigen Augentropfen, die dann in Sesamöl zum Beispiel gelöst sind, das ist auch teilweise eine Wirkung, die dann quasi durch das Sesamöl vermittelt wird, dass die Patienten einfach vielleicht ein Lipidproblem haben, und dieses Sesamöl ist ein wunderbarer Tränenersatz. Okay. Also da bräuchte man wirklich Studien, um zu zeigen, dass einfach Sesamöl allein oder Sesamöl plus Androgen hier wirklich dann einen Unterschied macht. Die Studien haben wir derzeit einfach nicht.
Frau Schaudig, von den Hörerinnen kam auch die Frage, soll ich denn wegen der Augen mit einer Hormontherapie beginnen? Nein, ich habe so rausgehört, Sie sind skeptisch, ne?
Da, ja, ich meine, jetzt muss man ja schon sagen, eine Hormontherapie muss ja durchaus auch indiziert sein. Also das heißt, sie muss einen Grund haben für die Hormongabe. Und jemanden nur wegen trockener Auge Hormone geben, halte ich nicht für indiziert. Und jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, eine Östrogentherapie wird dem Auge nichts bringen. Eine Testosterontherapie vielleicht schon. Also wenn jemand wegen schlechter Libido und nach ausführlicher Aufklärung und Besprechung Testosteron systemisch bekommt, dann könnte es sein, dass das Auge besser wird, aber das wäre nicht die Indikation. Da würde ich dann doch an die Augenärztin verweisen und sagen, okay, wir sind so ein bisschen mit unserem Latein am Ende, guckt mal, was ihr macht. Wobei ich mir vorstellen kann, dass langfristig dieser Weg der niedrig dosierten topischen, also auf die Augenoberfläche oder auf die Lidoberfläche aufgebrachten Testosterongabe durchaus eine Zukunft hätte. Ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass bisher sich noch keine Pharmafirma dafür interessiert, weil ich glaube, das wäre tatsächlich was Sinnvolles. Aber wir haben keine Studien und das muss halt mal ordentlich untersucht werden. Das ist das Problem. Wir haben immer schon mal gedacht, Lisa, hier in Hamburg so eine Studie zu machen. Aber es scheiterte auch daran, dass wir eben dann so Behelfslösungen mit irgendwelchen Salbengrundlagen genommen haben, wo wir dann selber dachten, naja, so richtig standardisiert kann man das nicht machen. Also es bräuchte im Grunde eine Firma, die sich überlegt, wie bringen wir das Testo in niedriger Dosis so, dass es nur lokal wirkt und nicht systemisch an das Auge dran, und zwar so, dass die Maibaumdrüsen wirklich was davon haben. Das kann ich mir gut vorstellen, aber es gibt sowas noch gar nicht, und vielleicht sollten wir uns mal zusammentun, du und ich.
Ja.
Frau Messmer, ich habe eine Hörerinnen-Mail, die schrieb, sie hat sehr trockene Augen und häufig auch Bindehautentzündung. Kann das auch miteinander zu tun haben?
Ja, das kann auf jeden Fall miteinander zu tun haben. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass das trockene Auge eine entzündliche Erkrankung ist. Und das äußert sich natürlich dann auch manchmal wirklich als Entzündung an der Augenoberfläche. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Im Tränenfilm sind ganz viele antibakterielle Faktoren, Lysozym und so weiter und so fort. Und diese antibakteriellen Faktoren sind natürlich bei Tränenmangel auch reduziert. Das heißt, wir haben auch vermehrt bakterielle Infektionen, also bakterielle Bindehautentzündungen am Auge. Das heißt, wir haben sowohl die Entzündung durch die Erkrankung selbst, aber eben vielleicht auch infektiöse Bindehautentzündungen, die deutlich häufiger sind beim trockenen Auge.
Und kann das trockene Auge eigentlich auch meine Sehschärfe beeinflussen? Kann das auch mein Sehvermögen schlechter machen?
Ja, wir hatten vorher ja schon mal gesagt, das kann Schleiersehen machen, das kann einfach ein unscharfes Sehen machen, das kann auch Schwankungen über den Tag machen, aber im Grunde genommen ist das keine bleibende Sehveränderung.
Okay, ja, also nicht, dass ich
vorübergehende Sehprobleme, genau.
Also die Weitsichtigkeit, die sich dann komischerweise auch zu der Zeit mit dem trockenen Auge einstellt, hat dann doch eher was mit dem Alter zu tun.
Ja, das ist gemein. So ab dem 40., 50. Lebensjahr kommt es einfach altersabhängig, also überhaupt nicht hormonabhängig und vor allem bei Männern und Frauen zur sogenannten Altersweitsichtigkeit. Okay. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Augenlinse ihre Elastizität verliert, dass sie sich nicht mehr so gut krümmen kann, aber auch, dass dieser Ziliarmuskel, der die Linse verformt, einfach an Kraft verliert. Und daher ist es einfach ein ganz normaler Alterungsprozess, den jeder Mensch durchläuft.
Okay, kann ich eigentlich mein Auge da auch trainieren, weil Sie sagen, der verliert an Kraft? Kann ich da irgendwie Training, Muskeltraining für die Augen?
Nein, ich glaube, da hilft im Grunde genommen nur eine gute Lesebrille.
Und wie ist das mit der Lichtempfindlichkeit? Viele Frauen sagen auch, sie sind irgendwie so extrem lichtempfindlich. Zum einen brauchen sie auf einmal mehr Licht zum Sehen, dann aber sehr helles Licht blendet sie sofort.
Also das kann natürlich mit dem trockenen Auge zusammenhängen. Das trockene Auge macht ja, hatte ich auch schon mal gesagt, gar nicht so selten auch eine raue Hornhaut. Das macht das Auge extrem lichtempfindlich. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wenn jemand so 50, 60 oder 70 ist, die Augenlinse auch nicht mehr ganz klar ist. Und so ein beginnender grauer Star kann auch extreme Lichtempfindlichkeit machen und ist auch der Grund, warum wir immer mehr Licht brauchen. Und die Altersweitsichtigkeit kommt dazu, da braucht man auch noch mehr Licht, dass wir besser lesen können. Das sind so viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das ist nicht allein das trockene Auge, das hier verantwortlich ist.
Frau Messmer, wenn ich jetzt schon ein paar Jahre am trockenen Auge leide, immer mir mal ein paar Tropfen kaufe, damit auch irgendwie mehr oder weniger gut klarkomme. Riskiere ich dann, dass irgendwie ich ernsthafte Augenschäden bekomme? Also muss ich mit einem trockenen Auge zum Arzt?
Also wenn Sie ein leichtes trockenes Auge haben, das allein durch Tränenersatzmittel die Symptome reduziert und Sie damit gut zurechtkommen, brauchen Sie nicht unbedingt eine augenärztliche Untersuchung. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, jemand, der nicht mehr mit Tränenersatz und mit Lidkannenpflege zurechtkommt, der braucht eine augenärztliche Untersuchung, einfach um zu gucken, was ist das Hauptproblem? Sind es die Meibomdrüsen? Ist es die fehlende Tränenproduktion? Ist es, dass die Hornhautoberfläche ganz rau ist und wahrscheinlich eine Entzündung vorliegt? Da muss man einfach nochmal gucken, in welche Richtung geht die Klinik und kann dann auch viel spezieller behandeln.
Und wenn jemand zu spät geht, was könnten denn im schlimmsten Fall sozusagen die Folgen sein?
Ja, prinzipiell sind die Folgen für das Auge durch das trockene Auge nicht so gravierend wie bei anderen Erkrankungen. Also es ist nicht so, dass man im Normalfall Sehschärfe verliert, aber man muss ganz klar sagen, das trockene Auge ist oft mit einer massiven Reduktion in der Lebensqualität verbunden. Also bei Patienten zum Beispiel in Studien, die gaben an, dass ihr trockenes Auge sie genauso quält wie andere oder in der Lebensqualität einschränkt, wie andere, die eine Angina pectoris, also eine Herzenge hatten, oder einen Hüftbruch. Also es ist schon eine massive Einschränkung der Lebensqualität, die diese Patienten erleben. Die sind oft eingeschränkt im Berufsleben, im privaten, sozialen Leben. Und diese ständigen Augenbeschwerden führen auch nicht selten zu psychologischen Symptomen, Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen. Also die Behandlung des trockenen Auges lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Wollen wir vielleicht unseren Hörerinnen noch ein paar Tipps geben, so was Ernährung angeht? Also es wird ja auch oft gesagt, die und die Vitamine braucht unser Auge oder hat unser Auge gern. Können wir da ein paar Tipps geben?
Ja, also wir wissen, dass eine gesunde Ernährung natürlich in allen Lebensphasen wichtig ist. Und für das trockene Auge wird vor allem Omega-Fettsäure als Nahrungsergänzung empfohlen. Studien haben gezeigt, dass eventuell auch einfach eine sogenannte Mittelmeerdiät, also mit viel gesundem Olivenöl, hilfreich ist. Vitamin A, B12 und D werden empfohlen, wie Selen und Zink und Kupfer. Also das sind so die Nahrungsergänzungsmittel, die so prinzipiell empfohlen werden für das trockene Auge. Aber man muss ganz klar sagen, die Evidenz für diese Nahrungsergänzung ist wirklich, vielleicht für Omega-Fettsäure, ist wirklich gering. Aber es gibt ja noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Makuladegeneration, die ja oft auch im noch späteren Lebensalter dann auftritt. Und da wird zum Beispiel eine sogenannte Aretz-Medikation empfohlen, die neben Vitamin C, E und Zink und Kupfer eben auch Lutein und Zeaxanthin enthält. Das sind so klassische Nahrungsbestandteile, die für die Makuladegeneration wichtig sind. Man kann ein bisschen was tun für die Augen, aber letztendlich ist die Evidenz für all diese Nahrungsergänzungsmittel sehr gering.
Das finde ich schon nochmal wichtig, Lisa, dass du das so sagst, dass da die Evidenz gering ist, weil Menschen geben viel Geld aus für Dinge, die letztendlich, wo man nicht wirklich weiß, ob sie wirklich was bringen, oder?
Also ich verschreibe oder ich empfehle typischerweise schon Omega-Fettsäuren, aber ich sage dem Patienten auch, wenn das nach 3 Monaten nicht für sie wirklich wirksam einen Vorteil bringt, dann lassen sie es wieder weg. Also ich bin ganz ehrlich, weil einfach die Evidenz so gering ist. Und man kann es probieren, aber man sollte den Patienten nicht dazu verführen, sein Geld in die Apotheke zu tragen, wenn es vielleicht wirklich keinen wesentlichen Sinn macht.
Ich oute mich mal, meine Mutti hatte ganz schlimm Makuladegeneration und da gab es immer so unterschiedliche Meinungen. Also sie war bei mehreren Ärzten, weil sie immer Hoffnung hatte, jemand könne ihr vielleicht doch helfen. Und die eine empfohl ganz dringend diese Nahrungsergänzungsmittel, der andere sagte eben, na bringt sowieso nichts, brauchen sie kein Geld ausgeben. Man würde ja nach jedem Strohhalm greifen, ne? wenn es jemand sagen würde, es würde helfen.
Also gerade für die Makuladegeneration gibt es in der Tat eine Studie zur Nahrungsergänzung. Und diese Aretz-Medikation, die ich gerade erwähnt habe, mit Vitamin C, E, Zink, Kupfer, Lutein und Zeaxanthin, hat tatsächlich bei der fortgeschrittenen Form der Makuladegeneration einen Vorteil gebracht. Nicht bei den Frühformen, nicht bei den Spätformen. Also das war wirklich eine ganz spezielle Gruppe von Patienten, die davon profitiert hat, auch in dieser Studie profitiert hat. Und darum ist es, glaube ich, so schwierig hier zu empfehlen. Ja? Empfiehlt man es doch schon früher, bringt es da überhaupt was? Also in der Studie hat es in der Frühform zum Beispiel nichts gebracht.
Okay.
Aber ja, das sind halt Studiendaten, die man versuchen muss, so gut wie möglich auf die Realität dann auch anzuwenden.
Jetzt aber nochmal zurück zu unseren Frauen in der Perimenopause oder Postmenopause, so zwischen 45 und Anfang 50. Was wäre denn so Ihre Empfehlung als Augenärztin? Erste Empfehlung, ich soll mir erst mal einen Augenarzt suchen wahrscheinlich. Und wie oft soll ich mich da vielleicht dann vorstellen in diesem Alter? Also unabhängig vom trockenen Auge?
Also ich denke, so ein jährlicher Augenarztbesuch macht wirklich ab dem 40. Lebensjahr Sinn. Es gibt dann einige Erkrankungen, die einfach ab dem 40. Lebensjahr signifikant häufiger werden. Dazu gehört das sogenannte Glaukom. Das ist eine Erkrankung des Sehnerven verbunden mit einem hohen Augendruck. Und dazu muss man eben den Augendruck messen, dazu muss man den Sehnerven untersuchen. Und darum macht es wirklich Sinn, einmal im Jahr den Augenarzt aufzusuchen. Dabei kann der dann auch die Augenoberfläche sich angucken, nach einem trockenen Auge gucken. Der kann sich die Augenlinse angucken, ob vielleicht schon ein grauer Star vorhanden ist. Und der kann sich die Netzhaut im Detail anschauen. Also einmal im Jahr, würde ich sagen, macht Sinn. Ab 40.
Ich fand das eine sehr spannende Folge. Ich bedanke mich bei Professor Elisabeth Messmer, unserer Augenexpertin, und natürlich bei unserer Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig. Danke, dass Sie heute dabei waren.
Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und danke dir nochmal, dass du mit dabei warst. War ganz toll, super.
Diese Folge gibt es nicht nur zum Hören, sondern auch zum Nachlesen. Das Transkript findet ihr über den Link in den Shownotes. Und in der kommenden Folge widmen wir uns dem Mythos Progesteronmangel. Immer wieder hört und liest man ja, dass uns als erstes Hormon in den Wechseljahren das Progesteron fehlt. Als Beleg werden die Schlafstörungen angeführt, die bei vielen Frauen eins der ersten Symptome sind. Wie ist das also mit dem Progesteron? Schwankt es? Fehlt es? Und warum spielt das Progesteron bei einer Hormontherapie so eine entscheidende Rolle? Auch dazu beantworten wir wieder viele eurer Fragen. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst, und empfehlt uns fleißig weiter.
an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Ihr könnt uns auch weiter gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Und wie immer gibt es zum Schluss noch einen Hörtipp von mir. Diesmal lege ich euch den Podcast IQ Wissenschaft und Forschung ans Herz. Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten sprechen über Technik, Naturwissenschaften, Gesundheit, Umwelt, Raumfahrt und vieles mehr. Von neuen Medikamenten bis zu künstlicher Intelligenz, von Vulkanen bis zu erstaunlichen Fähigkeiten der Tiere, von neuen Hightech-Ideen bis zu den schönsten Dingen am Sternenhimmel. Da gibt es viele spannende und faszinierende Geschichten, die man auch gut bei der nächsten Party zum Besten geben kann. Den Link zum Podcast IQ Wissenschaft und Forschung, den packen wir in die Shownotes. Den Podcast IQ Wissenschaft und Forschung hört ihr genau wie unseren Podcast Hormongesteuert kostenfrei in ARD Sounds.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.